Ja, liebe Gemeinde, ich habe das schon gerade gesagt, das ist ein sehr persönliches Thema heute, die Predigt. Ich habe da ganz viel Eigenkritik reingelegt, ganz viel Nachdenken über mein Leben, über mich selbst und wer bin ich in meinem Glaubensleben, und die Fragen werde ich euch heute auch stellen. Der Predigttitel ist von Herrlichkeit und Ehrlichkeit und der Predigttext steht in Johannes 17, die Verse 3 und 4, und ich lese uns das vor nach der NEU. Das ewige Leben bedeutet ja, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe deine Herrlichkeit hier auf der Erde sichtbar gemacht. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Und das ist so ziemlich Richtung Ende vom Leben Jesu, und der Herr Jesus betet hier ganz innig und ganz persönlich zu seinem Vater im Himmel, und er bittet ihn, da geht es ihm nämlich darum, dass er darum bittet, dass seine Jünger, die später zur Gemeinde gehören werden, dass der Vater im Himmel sie bewahrt und durchträgt. Und das gilt natürlich auch uns, weil auch wir gehören zur heutigen Gemeinde. Aber wisst ihr, als ich diesen Text gelesen habe, da hat mich der Text ermahnt. Und darüber möchte ich heute predigen, von Herrlichkeit und von Ehrlichkeit. Mein erster Punkt heißt ein Leben zu Gottes Ehre. Und ihr habt in diesem Predigttext gesehen, wie sicher Jesus auftreten kann und verkünden kann, dass er Gottes Herrlichkeit sichtbar gemacht hat. Und das hat mich ziemlich beeindruckt, muss ich sagen. Jesus kann wirklich da stehen und sagen, ich habe deine Herrlichkeit hier auf der Erde sichtbar gemacht. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Und das kann er, weil er wirklich durch und durch das gelebt hat, was er gesagt hat, was er getan hat und sogar das, was er gedacht hat. Jesus war das alles zu 100%, 100% Authentizität, Echtheit. Jesus war zu 100% echt. Und ich hoffe und bete, dass wir alle, die wir hier sitzen, dass wir Vers 3 haben, das ewige Leben. Das haben wir durch den Glauben an den einzig wahren Gott, den Glauben an den Vater und seinen gesandten Sohn, Jesus Christus. Und wenn ihr ihn in euer Leben aufgenommen habt, wenn ihr ihn in euren Herzen aufgenommen habt, dann habt ihr das ewige Leben, ohne Wenn und Aber. Wir hatten neulich einen Bruder hier, der hat uns von der Wichtigkeit, von der Notwendigkeit des Wachstums im Glauben gepredigt. Und Wachstum gehört zu jedem gesunden Christen, das haben wir gelernt. Und er hat uns ganz wichtige Punkte mit an die Hand gegeben, wie wir gesund prüfen können, ob wir im Glauben gewachsen sind, ob sich etwas in unserem Glaubensleben seit der Bekehrung verändert hat oder nicht. Oder ob es einen Stillstand zwischendurch gab. Das war eine wirklich sehr gute Predigt, die mir sehr geholfen hat. Aber was ich nochmal jetzt ganz deutlich sagen will, diese Predigt heute, die richtet sich ganz ausdrücklich an bekehrte Christen. Denn nur die Gemeinde Gottes kann Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Ja, und dieses Überprüfen, das will ich heute tun. Und das habe ich ja am Anfang gesagt, dass das eine sehr persönliche Predigt ist, weil ich mich diese ganzen letzten ein, zwei Wochen auf die Predigt, wo ich mich vorbereitet habe, weil ich das gemacht habe, weil ich mich überprüft habe, weil ich mein Leben überprüft habe, mein Leben im Glauben überprüft habe. Und auch dazu will ich euch heute auffordern. Das ist herausfordernd. Und das werdet ihr nicht heute alles machen können, während dieser 40 Minuten, sondern das nehmt ihr wahrscheinlich mit in die Woche, und das ist gut. Das ist nicht einfach, aber das ist gut. Und wenn wir das machen wollen, dann müssen wir Jesus imitieren, dann müssen wir ihm nachmachen. Und wenn wir das machen, dann brauchen wir hundertprozentige Ehrlichkeit uns selbst gegenüber. Das ist gar nicht so einfach, sage ich euch ganz ehrlich. Das ist nicht einfach, ehrlich zu sein, ja. Und ich will euch dazu auffordern, dass man das mit keiner falschen Demut oder falscher Bescheidenheit macht. Dazu neigen wir Christen gerne. so zu tun, ach nein, gar nichts, überhaupt nichts. Und das ist auch nicht richtig. Guckt euch mal Paulus an. Paulus, wie er diese Briefe schreibt im Neuen Testament, der hat ein Selbstbewusstsein. Liebe Geschwister, das würde ich gerne haben wollen. So ein gesundes Selbstbewusstsein. Er weiß, wann er gerade stehen kann und sagen, ich hab den Lauf vollendet, ich habe gut gekämpft für Jesus. Aber er kann auch sagen, wo Sachen nicht gut sind. Das ist beeindruckend, wünsche ich mir wirklich. Ja, aber lasst uns das tun. Lasst uns das tun ohne falsche Demut, ohne falsche Bescheidenheit. Lasst uns auf, ja, erstmal auf mein Leben blicken und dann ihr auf euer Leben. Ob es geklappt hat oder nicht. Aber, nee, ich glaube, ich muss das anders formulieren. Ein Blick reicht hier nicht aus. Ein Blick ist nur was, was man ganz kurz macht. Wir müssen unser Leben, unser Glaubensleben betrachten. Ich glaube, das ist das bessere Wort. Betrachten wir unser Leben und lasst es uns mit dem Leben von Jesus vergleichen. Kann ich mein Leben betrachten und sagen, Herr, ich habe deine Herrlichkeit hier auf Erden sichtbar gemacht? Kann ich sagen, Herr, ich habe das Werk, das du mir aufgetragen hast, das habe ich vollendet? Das müssen wir uns fragen. Und das habe ich mich gefragt. Und ich sage es jetzt ehrlich und auch ohne große Bescheidenheit oder falsche Demut. Nein, kann ich nicht. Weil wenn ich mein ganzes Leben betrachte, dann habe ich den Großteil wirklich verschwendet. Das muss ich so zugeben. Ich habe den Großteil meines Lebens bisher verschwendet. Für Blödsinn, für Egoismus, für Selbstverwirklichung, unnütze Mühen. Und ich habe wirklich ja, wenig zur Verherrlichung des Herrn getan. Wenn ich jetzt so die letzten Jahre anschaue, in denen ich zurück zum Herrn gefunden habe, wo ich wieder wirklich gelebte Beziehung zum Herrn habe. Und wenn ich dann ohne so geheuchelte Bescheidenheit ein Fazit, ein Resümee irgendwie ziehen muss, dann kann ich sagen, einzelnes, ja. Ich bin nicht ganz ohne Frucht geblieben. Aber im Vergleich zu anderen Christen, wenn ich so Biografien oder so lese oder so Lebensgeschichten höre, wenig. Und wenn ich dann mein Leben so mit Jesu Leben vergleiche, null. Aber wisst ihr, Geschwister, dann sagt man mal, ja, das ist ja Jesus. Aber nein, das ist unsere Aufgabe. Wir haben die Aufgabe bekommen, die Herrlichkeit Gottes wiederzuspiegeln, ihm Ehre zu machen. Und dann müssen wir uns diese Aufgabe auch stellen. Diesem Auftrag, den müssen wir uns stellen. Das ist nämlich unser Lebenssinn, dem Herrn Ehre machen. Seine Herrlichkeit in der Welt widerspiegeln, damit andere zum Glauben finden und genauso das ewige Leben finden, so wie ihr. Ich muss sagen, als Kind Gottes habe ich versagt und ich habe die Aufgabe nicht erfüllt. Und wisst ihr, wie die Bibel das bezeichnet? Sünde. Das Ziel nicht, ja, das Ziel zu verfehlen, heißt sündigen. Und da habe ich versagt, da habe ich meine Aufgabe nicht erfüllt. Punkt. Ich habe Menschen oft nicht geholfen, obwohl ich helfen konnte. Und ich habe das Wort Gottes nicht weitergegeben, obwohl der Geist Gottes mich dazu gedrängt hat. Kennt ihr sowas auch? Ich hoffe, ich bin da nicht ganz alleine. Oder doch, vielleicht hoffe ich das doch. Vielleicht wart ihr da besser als ich. Aber ich habe das ganz oft nicht gemacht. Und ich möchte euch einmal Jakobus 4, Vers 17 vorlesen. Denn wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Ja, das Ziel verfehlen heißt sündigen. Und wir sollen Zeugnis geben, ob es uns gelegen kommt oder nicht. Das ist auch unser Auftrag, Zeugnis geben. Im 1. Petrus 3, Vers 15, nach der Hoffnung für alle, steht, allein Christus, den Herrn, sollt ihr ehren. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Und jetzt muss ich euch eine Geschichte erzählen, die mir letztens passiert ist. Ich begleite zurzeit einen Bruder im Glauben, der ist ganz frisch zum Glauben gekommen und bei uns in Lübeck hat sich eine Gemeinde gebildet oder gründet sich eine Gemeinde. Und ja, die treffen sich jetzt alle 2 Wochen regelmäßig und feiern Gottesdienst. Und ja, weil dieser junge Bruder noch in keiner Gemeinde war, habe ich gesagt, und weil ihm das schwerfällt, so einen weiten Weg und ganz fremde Menschen, habe ich gesagt, komm mit da in Lübeck in diese Gemeinde, da kennst du vielleicht auch welche. Komm, wir gehen zusammen, dann musst du nicht ganz alleine gehen. Und ich bin dann da hingegangen und wie ich diese Räumlichkeiten, wie ich diese Gemeinde betreten habe, habe ich aber gewusst, okay, das war vielleicht der vordergründige Grund, aber ich glaube, du sollst hier was machen. Und dachte ich, oh nein, echt jetzt? Und ich wusste das schon ganz genau. Und dann stand der Prediger vorne und es gab Lobpreis und er hat gesagt, er hat aufgefordert dazu, Zeugnis zu geben. Und ich wusste ganz genau, ja, das soll ich machen. So. Ich saß dann da mit meiner Bibel und einer ging nach vorne, hat Zeugnis gegeben, ein zweiter ging nach vorne und ich wusste schon, ich will nicht. Ich habe schon gesagt, Jesus, ich mag nicht. Ich will wirklich nicht gehen. Ihr müsst euch das vorstellen, hier bei euch ist das was ganz anderes. Ihr seid meine Geschwister ganz eng und mit euch bin ich ganz viel zusammen. Und wenn ich euch davon erzähle, freue ich mich sogar, dass ich euch das erzählen kann. Aber obwohl das meine Familie ist, da sind ganz viele aus meiner Familie, aus meiner Stadt. Aber da fällt mir das schwer, weil ich mit denen im Glauben nicht so zusammengeschweißt bin. Dann dachte ich, oh nein. Und dann schlage ich die Bibel auf und ich lese 1. Petrus 3, Vers 15. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, ob es euch gelegen kommt oder nicht. Ja, und dann musste ich von der Hoffnung Zeugnis geben, die ich in Jesus Christus gefunden habe, wie er mich zur Ruhe geführt hat, wie er mir Ruhe geschenkt hat, wie er mir ein neues Leben geschenkt hat. Und das war richtig schwer. Und ich hätte wirklich, wäre es nach mir gegangen, wäre ich sitzen geblieben, hätte gesagt, ach ja, vielleicht hat es nicht sein sollen, sonst hätte er dir den Mut geschenkt. Aber der Jesus hat mich dazu gedrängt und diesmal war ich gehorsam. Ich will damit nicht angeben, sondern ich will euch sagen, es gab schon unzählige Fälle, wo ich es nicht gemacht habe, aber diesmal war ich gehorsam. Und da konnte ich dazu beitragen, die Herrlichkeit Gottes wiederzuspiegeln, auch in meiner unvollkommenen, nervösen Person. Was soll ich sagen? Ja, aber ich habe mich dann wirklich gefragt, spiegel ich Gottes Herrlichkeit in meinem Alltag wieder? Und das will ich auch euch fragen. Spiegelt ihr Gottes Herrlichkeit in eurem Alltag wieder? Spiegelt ihr ihn auf eurer Arbeit wieder? Können Menschen in eurer Freizeit zum Beispiel auch erkennen, dass ihr Kinder Gottes seid und dass ihr mit Freude Kinder Gottes seid und nicht so, ja, ich bin Christ. Das sollten wir uns fragen und dazu will ich heute euch einladen und will ich euch herausfordern. Mein zweiter Punkt. Familie zu Gottes Ehre. Wisst ihr, was Pädagogik ist? Pädagogik beschäftigt sich mit der Lehre der Erziehung. Und in der griechischen Bedeutung war das ursprünglich anders. Da gab es einen Sklaven, der die Jungen, die etwas lernen sollten, zu ihren Ausbildern bringen musste. Also der war nicht derjenige, der ausgebildet hat, sondern der hat die dahin gebracht zu diesem Ausbilder. Und das war seine Verantwortung, dass er einen guten Weg finden muss, wie die Kinder sicher dort ankommen. Und darin sehe ich einen Teil meiner Aufgaben. Ich muss meine Kinder sicher ins Erwachsensein begleiten, weil ich will, dass sie gottesfürchtige, selbstständige, selbstbewusste und eigenverantwortliche Männer und Frauen werden, sind. Das wünsche ich mir für meine Kinder. Und dahin muss ich sie begleiten. Das ist meine Aufgabe. Und als Vater ist das auch meine Aufgabe, für meine Kinder zu sorgen. Dann ist es meine Aufgabe, sie zu lieben. Und es ist meine Aufgabe, sie gottesfürchtig zu erziehen. Dass sie wissen, wer der Herr ist und dass er ihnen Gutes will. Ja, und meine Aufgabe ist es auch, dass ich meinen Kindern nur Gutes zukommen lasse. Das ist die Aufgabe von Vätern. Und es ist meine Aufgabe, dass ich sie auf ihrem Weg begleite, dass ich sie sicher ans Ziel bringe. Aber wisst ihr, wenn ich mein Teil der Erziehung bis jetzt betrachte, dann muss ich auch dazugeben, dass ich öfter versagt habe. Obwohl meine Kinder noch nicht erwachsen sind, ziehe ich jetzt schon Schlüsse und könnte ehrlich gesagt durchdrehen vor Ärger über mich selbst, weil ich wirklich da versagt habe bei manchen Teilen. Und auch davon hat der Bruder letztens mit seiner Predigt über die Wichtigkeit von geistlichem Wachstum gesprochen. Er hat nämlich gesagt, dass Gott uns immer mehr Baustellen in unserem Leben aufzeigt, je mehr wir mit ihm gehen, je mehr wir im Glauben wachsen, je erwachsener wir im Glauben werden. Ja, und je erwachsener wir im Glauben werden, desto mehr Sünde, desto mehr Falsches fällt uns auf. Ja, und das tut der Herr aber nicht, weil er uns immer wieder demotivieren will, sondern im Gegenteil. Er will uns immer mehr in das Bild seines Sohnes formen, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt und der immer mehr Raum bekommt und immer mehr ausleuchtet dann. In Epheser 1, Vers 17 steht dazu ein Vers. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Ja, und wisst ihr, genau das passiert, wenn der Herr dich und mich aufmerksam macht auf diese Baustellen, auf diese Schwächen, ja, auf die Sünden, die noch in unserem Leben sind. Der Geist Gottes leuchtet unsere dunklen Verstecke aus. Und Gott offenbart uns Dinge, die uns daran hindern, dass wir unsere Berufung voll erfüllen. Paulus spricht hier davon, dass Gott alle Herrlichkeit gehört. Wir als seine Kinder, wir haben eine Berufung, nämlich durch unser Leben ihn zu verherrlichen. Und wisst ihr, was mir bewusst wurde? Vielleicht trage ich dazu in meinem Freundeskreis ein bisschen bei, weil ich ihn da bezeuge und weil ich dort nach außen hin vielleicht wirklich, dass Menschen sehen, dass ich mit Jesus lebe, dass sich dort was verändert hat. Und vielleicht trage ich auch hier in der Gemeinde ein bisschen dazu bei, dass ich Jesus verherrliche durch meine Dienste, die ich tue. Aber ich muss sagen, in meiner eigenen Familie, bei meinen eigenen Kindern, habe ich die Aufgabe, die Gott mir geschenkt hat, habe ich nicht erfüllt. Ich bin oft lieblos gewesen. Ich bin oft viel zu streng gewesen. Ich bin auch oft zu inkonsequent gewesen. Und ich bin oft zu egoistisch gewesen. Und die Liste, die kann ich noch weiterführen bis morgen früh. Das sind alles Fehler, die ich an mir habe, die ich in meiner Beziehung, in meiner Erziehung, in der Erziehung meiner Kinder und auch in der Beziehung zu ihnen gemacht habe. Und ich glaube, die Väter von euch, die können mich verstehen. Das glaube ich, dass ich da nicht ganz alleine bin. Aber das ist schwer für einen Vater, wenn man sich sowas eingestehen muss. Und das ärgert mich wirklich unglaublich. Meine Unfähigkeit, die ärgert mich wirklich unglaublich. Und das war in den letzten Wochen ganz, ganz schlimm. Und das hat mich wirklich richtig viel Kraft gekostet. Wisst ihr, ich will doch alles erdenklich Gute für meine Kinder, aber ich weiß nicht, wie ich das, was ich bis jetzt falsch gemacht habe, was ich kaputt gemacht habe, wie ich das jetzt noch ändern soll. Und dann bin ich an dem Punkt, wo ich mir das alles eingestehen musste, bin ich auf die beste Idee überhaupt gekommen. Ich habe das Einzige gemacht, was richtig ist. Ich bin damit zum besten Erzieher schlechthin gegangen, zu Gott selbst. Ich habe mich vor ihm gedemütigt und ich habe mich vor ihm wirklich hingeworfen, habe gesagt, Vater im Himmel, ich brauche dich. Ich brauche dich, weil ich weiß, du kannst das. Du bist fehlerlos und du kannst kaputte Dinge heil machen. Das weiß ich, davon bin ich absolut überzeugt. Er kann Krankes gesund machen und er kann aus dem Nichts erschaffen. Ja, und dann habe ich auf meine Situation geschaut und habe gesagt, ich weiß das ganz genau, Herr Jesus, du kannst eingreifen. Du kannst meine Fehler ausbessern. Und das mache ich. Jeden Morgen, wenn ich bete für den Tag, was so ansteht, bete ich dafür, dass der Herr gnädig und barmherzig ist und meine Fehler ausbügelt. Dass er das, was ich kaputt gemacht habe, das, was ich versäumt habe, dass er das nicht meinen Kindern zurechnet, dass sie davon Schaden haben, sondern dass er das wieder gut macht. Und ich bin absolut überzeugt, ich bin immer mehr, habe ich diese Sicherheit, dass er sich darum kümmern wird, weil ich weiß, dass er absolut gut ist und dass er meinen Kindern nichts Schlechtes will. Und dann danke ich ihm auch jeden Morgen, dass meine Kinder bisher so wohlgelungen sind und das, obwohl ich so oft versagt habe und weil ich oft so unfähig bin. Und wisst ihr was, liebe Gemeinde, das ist Gnade. Das ist ein unverdientes Geschenk für mich. Und dafür bin ich unglaublich dankbar, dass der Herr Jesus so jemand ist. Ich möchte euch dazu auffordern, dass auch ihr euer Leben betrachtet, euer Tun, eure Erziehung eurer Kinder. Oder auch wie ihr in eurer Familie euch verhaltet, was ihr tut und was ihr nicht tut. Ich weiß, das ist kein leichtes Thema und das wird euch wahrscheinlich in genauso eine nervliche Not drängen, wie das mich, wie es das bei mir gemacht hat. Aber wisst ihr, wenn wir ihn wirklich um Vergebung bitten, wenn wir ihn ehrlich um Vergebung bitten und wenn wir Buße tun und ihn um Heilung und Versöhnung bitten, dann vergibt der Herr unsere Ungerechtigkeit und kann dort, wo Beziehungen kaputt sind oder vielleicht kaputt gehen werden, kann er Beziehungen heile machen und wiederherstellen. Auch wo wir sagen, wo längst schon alles kaputt ist und verloren, da kann er immer noch Heilung schenken und aufrichten und gerade machen. Und wisst ihr, was dann nämlich passiert? Dann sind wir auch frei, um seine Herrlichkeit in der Familie wieder zu spiegeln. Dann können wir authentisch leben. Dann machen wir das Ganze, machen wir nicht nur in der Gemeinde und auf der Arbeit und bei Freunden, sondern dann können wir da aufrichtig Gottes Herrlichkeit widerspiegeln, wo es am wichtigsten ist, nämlich in unserer Familie. Mein dritter Punkt, Gemeinde zu Gottes Ehre. Ich lese Epheser 3, Vers 18 bis 21 und ich lese nach der Hoffnung für alle. Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir noch mit unserem Verstand niemals fassen können. Dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeiten loben und preisen. Amen. Ja, was für ein Satz. Paulus ist einfach ein Genie, wie er das formuliert. Oder wahrscheinlich eher der Heilige Geist, aber ich bin immer wieder beeindruckt davon. Seht ihr, früher hat man die Kirchen so riesig gebaut und so prachtvoll. Und wisst ihr, warum man das gemacht hat? Um Gottes Herrlichkeit zu zeigen. Deswegen haben die das gemacht. Und das beeindruckt mich immer wieder. Ich gucke mir gerne solche alten Kirchen an, weil ich so denke, ja, okay, das kommt dem nahe. So sollte man Gott verherrlichen. Und das muss man jetzt nicht mit irgendwelchen Häusern. Das will ich damit nicht sagen, aber so viel Mühe sollte man sich dabei geben. So viel Hingabe. Liebe Gemeinde, ihr wisst ganz sicher, was jetzt meine Frage an euch ist, an jeden Einzelnen und selbstverständlich auch an mich persönlich. Spiegelst du, spiegel ich, spiegeln wir als Gemeinde Licht und Leben, Gottes Herrlichkeit wider? Und auch das ist eine Frage, wo ich euch darum bitten möchte, dass wir nicht sofort sagen ja oder sofort nein, sondern wirklich darüber nachzudenken, uns Gedanken zu machen spiegeln wir als Gemeinde Licht und Leben Gottes Herrlichkeit wider. Wir sind als Gemeinde eins. Wir sind ein Leib, ein Organismus. Und jetzt lasst uns ganz ehrlich und demütig, und das wieder, nicht mit falscher Demut, sondern ganz ehrlich, lasst uns überlegen und nachdenken und betrachten, kann man bei uns Gottes Herrlichkeit erleben? Können Menschen Jesus Christus bei uns erkennen, wenn sie zu uns in den Gottesdienst kommen? Paulus sagt sogar das ganze Ausmaß seiner Liebe. Können Menschen, die zu uns in die Gemeinde kommen, das ganze Ausmaß von Gottes Liebe erkennen? Ich halte das für eine sehr herausfordernde Frage. Erfährt man bei uns Gottes Ausmaß an seiner ganzen Liebe? Und ich bin zu dem Punkt gekommen, aber das müsst ihr selbst beantworten. Ich glaube, dass man bei uns Gottes Liebe erfahren kann. Viele von uns dienen mit so einer Hingabe und Leidenschaft. Ich muss immer wieder an diesen Straßeneinsatz denken. Und manchmal, wie gestern, sind das nur so ein paar Personen, weil andere krank sind oder keine Ahnung was. Aber wenn ich dann die Bilder sehe, wenn meistens die gleichen Männer, die dort stehen, und Frauen auch, und die immer wieder sich aufmachen hierher und Evangelium verkünden. Das ist Hingabe. Das ist für mich ein richtiges Beispiel. Und das meine ich ernst, wenn ich dann immer schreibe, ich bewundere euch für euren Dienst und der Herr segne euch. Das wünsche ich mir wirklich. Und ich weiß, dass der Herr das belohnen wird. Das weiß ich ganz genau. Aber ich finde das wirklich so schön, dass ihr das macht. Ja, viele von uns hier in der Gemeinde setzen sich so aufopfernd für Ungläubige und Gläubige ein. Aber wisst ihr was? Ich möchte auf mich gucken. Und ich glaube, ich könnte mehr tun. Ich glaube, ich könnte noch mehr tun. Ich könnte mehr im Reich Gottes tun. Ich könnte mehr von Gottes Liebe weitergeben. Und ich könnte ganz sicher auch mehr davon selber erfahren, wenn ich mich noch mehr hingeben würde. Und Paulus sagt, wenn wir das tun, dann werden wir mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein. Und jetzt sagt doch mal, Geschwister, klingt das nicht gewaltig? Der ganze Reichtum des Lebens. Das wollen wir doch, oder? Oder sitzt hier jemand, der sagt, ach, ich bin zufrieden mit meiner kleinen Hütte und ich bin zufrieden, wenn das Kleingeld im Portemonnaie ist. Nein, wir wollen doch alles haben. Und wir wollen nicht nur ein bisschen, sondern wir wollen doch so viel haben, dass es uns gut geht. Und das nicht nur materiell gesehen, sondern wir wollen das doch auch geistlich haben. Oder sitzt hier wirklich jemand, der sagt, ach, ja, ich bin zufrieden, wenn ich Sonntag hier sitzen kann, ich höre mal eine Predigt oder mal ein Lobpreislied und dann gehe ich wieder nach Hause und dann ist es der Alltag. Das kann es doch nicht sein, liebe Gemeinde, oder? Wenn wir uns doch erklären und sagen, Jesus, wir wollen mit dir leben, wir wollen, dass du Herr in meinem Leben bist, dann will man doch nicht nur so ein bisschen davon, man will doch auch nicht so ein bisschen ewiges Leben. Man will doch alles davon haben. Der ganze Reichtum des Lebens, der wird uns erfüllen, wenn wir uns hingeben, wenn wir ihm Ehre machen. Und Gott will uns mit dem ganzen Reichtum des Lebens segnen. Und nicht nur mit irgendeiner billigen Light-Version. Wisst ihr, so ein Probeabo für 2 Wochen und dann war es das. Und jetzt will ich dich einzelne Person fragen. Fühlst du dich manchmal arm? Fühlst du dich manchmal vernachlässigt, eher leblos, kraftlos? Dann sage ich dir, das ist nicht das, was Gott für dich im Sinn hat. In dir soll sich Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Menschen sollen sehen, dass du aufrichtig erfüllt bist von Gottes Güte, vom ganzen Ausmaß seiner Liebe. Wisst ihr, bei uns in der Gemeinde gibt es so viele Dienste. Es gibt Menschen, die Unterstützung brauchen. Es gibt Geschwister und Besucher, die sich ein kurzes Gespräch erhoffen. Ich sehe das ganz oft nach dem Gottesdienst, dass Menschen richtig warten, dass jemand sie anspricht. Und damit meine ich nicht nur Besucher, sondern auch Einzelne von uns, die wir jeden Sonntag da sind. Ich sehe das, dass dort Einzelne sind, die sich das erhoffen, dass jemand da ist und sie anspricht und sagt, soll ich mal mit dir beten? Brauchst du was? Brauchst du Unterstützung? Und wir sind, das ist ja gut, wenn man eine geordnete Gemeinde ist, die sich an Abläufe hält und alles gut und schön. Das ist ja richtig. Aber wisst ihr, manchmal, glaube ich, sollten wir nach dem Gottesdienst nicht sofort losrennen und jeder macht das, was seine Aufgabe ist und hin und her. Und ich weiß nicht, wisst ihr, was ich meine damit? Vielleicht sollten wir mehr diese Menschen im Blick haben. Ich glaube, das ist wichtig. Ja, bei uns gibt es Menschen in der Gemeinde, die diese Unterstützung brauchen, die sich ein kurzes Gespräch erhoffen. Und da will ich uns alle auffordern, aufmerksam zu sein und auf Gottes Sprechen zu hören. Und du ganz persönlich, wenn der Herr dich anspricht und dir einen Dienst ans Herz legt, wenn er dir einen Auftrag gibt, dass du Menschen seine Herrlichkeit zeigen sollst, seine Liebe, dann bring dich doch ein. Sei doch nicht nur irgendjemand, der sitzt am Sonntag im Gottesdienst und dann war's das. Das ist nicht das ganze Ausmaß, das ist nicht die ganze Fülle des Lebens, das Jesus Christus für dich vorbereitet hat und im Sinn hat. Bring dich ein, erfülle deinen Auftrag. Und das sage ich nicht nur dir oder euch oder uns, sondern auch mir selbst. Engagier dich, bring dich ein, find heraus, was du kannst, und werde Mitarbeiter im Reich Gottes. Lebe Gemeinde zur Ehre Gottes und zu seiner Herrlichkeit. Ganz ehrlich und aufrichtig. Mit Hingabe und mit Eifer. Und sei nicht nur Zuschauer, sondern genieße und nimm teil am ganzen Reichtum des Lebens. Und dazu gehört auch Dienst. Die Nächstenliebe und so weiter. Ihr wisst, was dazu gehört. Diene selbst und lass dir von Gott dienen. Durch die Menschen, die er dir zur Seite gestellt hat, nämlich deine Gemeinde. Wir haben so viele gute Dinge bei uns in der Gemeinde. Wir haben die Erbauungsstunde, wir haben die Männerstunde, wir haben die Frauenstunde, wir haben die Jugend, die Teenies, die Kinder, die junge Frauenstunde. Und ich weiß nicht, ob ich was vergessen habe. Und wisst ihr, das ist Reichtum. Das ist Reichtum des Lebens, liebe Gemeinde. Und wisst ihr, da müsst ihr doch nur zugreifen. Bring dich ein, nimm, was du brauchst, gib, was du geben kannst. Gottes Tisch ist immer satt gedeckt. Und ich möchte euch ein Beispiel geben für Dienst, für Hingabe, für Leben zu Gottes Ehre. Ich war am Samstag bei einer Trauerfeier in meiner alten Gemeinde in Lübeck. Und da ist ein älterer Bruder, der war krank. Und das ging ein bisschen länger und der war schlimmer krank. Und der ist letztens zum Herrn gegangen. Der ist eingeschlafen. Leider habe ich nichts von seiner Krankheit gewusst, sonst hätte ich ihn gerne besucht. Weil das ist ein Mann, der Spuren in meinem Leben hinterlassen hat. Ihr wisst ja, dass ich mit dem Glauben aufgewachsen bin, als Kind, Kinderstunde und so weiter. Aber dann bin ich eine lange Zeit, habe ich keine lebendige Beziehung mehr zu Jesus gelebt. Und und dann bin ich immer an einer Straße bei uns in Lübeck vorbeigefahren. Und ich wusste, da war auch ein Schild, Gemeinde so und so und rechts runter und dann kommt da die Gemeinde. Und ich kannte die auch aus meiner Kindheit. Und ich habe immer gesagt, ach ja, das mache ich. Da fahre ich sonntags hin. Und ich habe mir immer vorgenommen, da fahre ich hin. Und ich habe das immer wieder verschoben. Und irgendwann habe ich mich Sonntag früh dann doch aufgemacht und bin dorthin gefahren. Und als ich so die Treppen hochgegangen bin zu dem Saal, dachte ich, ach, weißt du was, Barry, dreh doch einfach um. Heute nicht. Das ist nichts für dich heute. Und wisst ihr, dann stand da Uwe. Uwe stand an der Tür und hat mich mit dem freundlichsten und einladendsten Hallo und Händedruck begrüßt. Ich glaube, den ich je gesehen habe. Und ja, dann konnte ich nicht mehr umdrehen. Er hat gesagt, komm, setz dich hier hin und hat mir einen Platz zugewiesen. Und ja, dann konnte ich nicht mehr umdrehen. Ich bin dann da geblieben, habe mir die Predigt angehört. Und die hat mich angesprochen. Die war so, als ob Jesus die genau für mich geschrieben hat. So war das. Und von da an war ich wieder jeden Sonntag in dieser Gemeinde und habe wieder lebendigen Glauben zum Herrn Jesus gelebt. Und ein bisschen später hat Uwe mich auch getauft und war ein ganz wertvoller Gesprächspartner für mich. Der Mann, der war ein Beispiel, wirklich, muss ich euch sagen. Das war so ein treuer Diener und so ein Mann Gottes. Ich glaube, so würde ich ihn malen, wenn ich das malen müsste. Genauso würde ich das machen. Der Bruder hat jahrzehntelang Abreißkalender verteilt in allen Sprachen. Und die hat er an so einem Einkaufscenter, so wie ihr hier beim Born Center, sowas, da hat er die immer verteilt. In allen Sprachen und jeder kannte ihn auch. Und er hat Armen und Kranken geholfen. Wenn Leute in der Gemeinde oder von der Straße krank waren oder in Not, hat er geholfen. Der hat Seelsorge geleistet zusammen mit seiner Frau. Die haben wirklich Reich Gottes gebaut, sodass man das sehen kann. Wisst ihr, was ich meine? Der Mann hat jahrzehntelang Stühle aufgestellt und Begrüßungsdienst gemacht. Ganz einfach. Ganz einfach. Aber wisst ihr, so unglaublich wichtig. Und ich bin sicher, dass der Herr Jesus sich richtig gefreut hat, als er dort angekommen ist. Und er darf jetzt das Erbe antreten, was Jesus ihm schon vor so langer Zeit versprochen hat. Herrlichkeit. Das ist Herrlichkeit. Durch diesen Mann konnte man Gottes Herrlichkeit schon jetzt erleben. Und das in der Gemeinde. Sehr beeindruckend. Das wollte ich euch eigentlich zeigen, habe ich verpasst. Punkt 4, Ehrlichkeit zu Ehre Gottes. Ich lese dazu Johannes 17, Vers 10 nach der NEÜ. Ganz kurz. Und ich werde in ihnen erkannt. Was für ein Satz. Und ich werde in ihnen erkannt. Jesus, ja, noch nicht mal ein ganzer Satz, oder? Ich werde in ihnen erkannt. Jesus sagt das mit so einer Überzeugung. Für Jesus ist ganz sicher, dass diejenigen, die zu ihm gehören, auch seine Herrlichkeit widerspiegeln und dass er in ihnen gesehen wird. Er sagt das so. Und wisst ihr, was ich da ganz ehrlich beim Thema zu bleiben, Ehrlichkeit, dann muss ich euch ehrlich sagen, dass mir dieser Vers richtig wehtut, weil ich so oft nicht seine Herrlichkeit repräsentiere, widerspiegel, wiedergebe. Menschen sehen viel, viel zu oft mich und nicht meinen Herrn Jesus. Und das ist doch traurig, oder? Und das, ich muss das ganz ehrlich sagen, das ist beschämend. In Römer 2, die Verse 7 und 8 nach der NGÜ lese ich, denen, die unbeirrbar tun, was gut ist und alles daran setzen, an Gottes Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit teilzuhaben, wird er das ewige Leben geben. Diejenigen dagegen, die sich in selbstsüchtiger Gesinnung weigern, der Wahrheit zu gehorchen und sich stattdessen zu gehorsamen Werkzeugen des Unrechts machen lassen, wird Gottes Zorn in seiner ganzen Härte treffen. Hat's in sich, ja? Unbeirrbar, gewohnheitsmäßig. Christen, denen es zur Gewohnheit geworden ist, Gottes Willen zu tun, die werden an seiner Herrlichkeit, an seiner Ehre und an seiner Ewigkeit teilhaben. Das sind Zeichen eines Christen. Das sind die guten Früchte. Wenn Menschen allerdings gewohnheitsmäßig sündigen und uneinsichtig bleiben in ihrer Sünde, die Gott ihnen schon längst offenbart hat. Diese Menschen ziehen Gottes Zorn mit voller Härte auf sich. Gott ist überfließend an Liebe und Gnade und Güte. Er wird allerdings niemals Sünde dulden und er verspricht, dass sein Zorn die Folge ist. Und wisst ihr, liebe Gemeinde, die Bibel sagt, wie schrecklich ist es, dem Zorn des Allmächtigen in die Hände zu fallen. Der Herr hält alle seine Versprechen. Alle. Und ich sagte am Anfang, dass der Herr Jesus zu 100% echt ist, zu 100% authentisch. Er ist genau das, was er sagt. Und wisst ihr, diesen Teil des Wesens Gottes, den kann ich bei so einer Predigt einfach nicht außen vor lassen. Gott ist heilig. Und auch hier ist Ehrlichkeit meinerseits euch gegenüber unglaublich wichtig. Und es ist unbeschreiblich wichtig, dass ihr euch selbst überprüft. Ehrlichkeit. Ihr müsst euch selbst die Frage stellen, wie es in eurem Glaubensleben aussieht. Wisst ihr, Gott spricht immer wieder im Guten zu uns. Er zeigt uns immer wieder im Guten, dass wir umkehren müssen mit unseren Fehlern, mit unserer Schuld und Sünde. Damit müssen wir zu ihm gehen. Und ein paar Verse vorher, in Römer 2, die Verse 4 bis 6, sagt Paulus, dass wir Menschen selbst schuld daran sind, wenn Gottes Gericht und Gottes Zorn und Gottes Züchtigung über uns hereinbricht. Ich habe die Verse früher immer gelesen und habe das immer als Warnung für Unbekehrte verstanden. Aber in der Vorbereitung habe ich gedacht, das trifft auch auf mich zu. Ich höre manchmal nicht, wenn Gott mich in kompletter Güte, in seiner, das Wort, das fällt mir ganz oft so schwer, seine Güte, seine, alles Gute, was er ist, so. Wenn er uns damit zurechtweist, und das macht er ja oft, und dann höre ich manchmal nicht. Ich bleibe ganz oft stur und starrsinnig, und dann muss der Herr mich strenger züchtigen. Und dann erst höre ich und dann kehre ich um und dann bin ich kleinlaut und dann bin ich ganz klein und ruhig vor ihm und demütig. Aber ich habe mich gefragt, warum muss das immer so sein? So spiegeln wir seine Herrlichkeit bestimmt nicht wieder, wenn wir uns immer so starrsinnig und stur weigern, ihm zu gehorchen. Unser Ungehorsam ist kein gutes Zeugnis für den Herrn Jesus. Und auch da sollten wir uns selber überprüfen, Geschwister. Mein fünfter und letzter Punkt, mehr Ehrlichkeit, mehr Herrlichkeit und mehr Gnade. Jesus hat perfekt gelebt. Er hat sein Leben voll und ganz zur Ehre des Vaters hingegeben. Wer Jesus gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Selbst wenn jemand die Geschichten von Jesus liest, die schon heute, 2000 Jahre später, wenn er die liest, dann liest er davon, dann weiß er, dass Jesus seinem Vater alle Ehre gibt und ihn verherrlicht. Dass er das wirklich erfüllt hat. Und ich wünsche mir, ich wünsche mir das wirklich in meinem Herzen, dass ich dem Herrn Ehre mache. Das wünsche ich mir wirklich richtig doll, dass ich dem Herrn Ehre mache und keine Schande. Ich wünsche mir, dass wenn jemand auf mein Leben und mein Handeln und mein Sprechen, ganz besonders mein Sprechen, wenn darauf jemand schaut und hört, dass derjenige sagt, ja, das ist ein Kind Gottes. Gott muss wirklich herrlich sein, wenn der ihm so hingegeben dient. Und ich wünsche mir dann, dass der Herr sich über mich freut und im Himmel sagt, ja, das ist Barry, das ist mein Kind, das ist ein guter Diener, den habe ich lieb, das wünsche ich mir. Aber liebe Gemeinde, wisst ihr, ich denke immer wieder so menschlich, ich denke immer wieder an solchen menschlichen Maßstäben. Wisst ihr, der Herr liebt mich auch, wenn ich versage. Das weiß ich vom Kopf her. Er liebt mich bedingungslos und grenzenlos. Wir Menschen, wir wollen, dass wir für unsere Taten geliebt werden. Ja, das ist so. Aber wisst ihr, was ich euch sagen kann? Ich hoffe, der Satz ist verständlich. Je mehr ich mich hingebe, je mehr ich Jesus diene, und je mehr ich gehorsam bin, desto mehr lieb ich ihn. Für mich ist das total paradox. Ich erwarte ganz oft, dass er mich dann mehr liebt, wenn ich mich mehr hingebe, wenn ich mehr Dienst tue. Aber es ist genau andersrum. Ich liebe ihn immer mehr dadurch. Und ich muss vor euch bekennen, dass mein gehorsames Handeln nicht immer konsequent ist. Ich mag vielleicht mal zwischendurch gute Ansätze haben, aber die sind auch ganz sicher nicht mein Verdienst. Die guten Ansätze und die Momente, die mal gut sind, die sind nicht da, weil mein Herz so gut ist, sondern weil der Geist Gottes, der durch die Bekehrung in meinem Herzen wohnt, das Gute bewirkt. Und ich will an dieser Stelle ganz deutlich nochmal sagen, das ist mir wichtig, egal wie gehorsam ich bin, egal wie treu ich diene und egal wie viel Gutes ich tue, das ist niemals meine Eintrittskarte in den Himmel. Das ist mir ganz wichtig, dass ihr nicht denkt, je mehr ihr tut, desto sicherer kommt ihr in den Himmel. Darum geht es nicht. Das geht hier um Dinge, die ich für den Herrn tue, weil ich ihn lieb habe und weil ich auf ihn hören will. Die Bürgerschaft für den Himmel, Die habe ich bekommen, weil ich an Jesus Christus glaube und mein Leben in seine Hand gegeben habe. Weil ich ihm meine Sünden bekannt habe und um Vergebung gebeten habe. Doch, ja, aber wisst ihr, das macht mich nicht augenblicklich bei der Bekehrung zum Supermenschen mit dem hellsten Heiligenschein. Das ist wirklich so, wie Paulus das im Römerbrief sagt. Das Gute will ich tun, aber ich tue das Schlechte. Der Vers vom Anfang. Ich habe deine Herrlichkeit hier auf der Erde sichtbar gemacht. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Das hat mich echt bewegt, als ich das ganz zwischendurch mitten im Gewühl des Alltags gelesen habe. Das habe ich in einem Handy-Status auf WhatsApp bei jemandem gelesen. Und dieser Vers ist sofort in meinem Kopf hängen geblieben. Und ja, mitten in diesem Alltag, ihr könnt euch vorstellen, 1000 Dinge um mich herum. Und ich lese das und alle Gedanken, die ich jetzt hier gesagt habe, die sind in Sekundenschnelle durch meinen Kopf gegangen. Und ich habe mich schuldig gefühlt. Ich habe mich schuldig gefühlt, weil ich immer wieder das Ziel verfehle. Weil ich immer wieder eigensinnig bin. Weil ich meinem Vater im Himmel nicht immer verherrliche und weil Menschen nicht immer seine Größe und Macht und seine Liebe in mir sehen. Und wisst ihr, deswegen brauche ich einen anderen Aspekt vom Wesen Gottes, nämlich seine Gnade. Epheser 2, die Verse 7 und 8 nach der NGÜ. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Unendliche Gnade durch Jesus Christus. Weil Jesus seinen Vater unendlich geliebt hat und gehorsam war bis in den Tod, hat er auch uns geliebt bis in den Tod und für uns das größte Gnadengeschenk aller Zeiten geschaffen, nämlich die Erlösung unserer Sünden durch den Glauben an ihn, an sein Opfer und dass wir glauben, dass das ausreicht, wenn wir ihn um Vergebung unserer Sünden bitten, dass er uns unsere Fehltritte und ja auch die verschwendete Zeit, wenn wir ihn dafür um Vergebung bitten. Wisst ihr, und diese Gewissheit, die schenkt mir immer wieder Ruhe. Wenn ich mich zwischenzeitlich über mich selber ärgere, dass ich so unfähig bin, dass ich Dinge einfach nicht hinbekomme, weil ich manchmal auch bewusst ungehorsam bin, dann schenkt mir das Ruhe, weil ich weiß, ich kann zu meinem liebenden Vater zurückkommen. Ich kann mich vor ihm demütigen. Und ich kann zu ihm kommen und um Vergebung bitten, weil er schon alles vorbereitet hat. Ruhe, Erholung, Gnade und Vergebung. Wisst ihr, er kann meine Enttäuschung heilen. Mein Vater im Himmel kann da heilen, wo ich Dinge kaputt gemacht habe. Er kann da Wachstum schenken, wo ich nicht gesät und wo ich nicht gegossen habe. Und wisst ihr, das schenkt mir ganz viel Ruhe und Frieden. Und nicht irgendwie Ruhe und Frieden der Gleichgültigkeit, weil mir das alles egal sein kann, weil er sich eh drum kümmert. Das meine ich nicht, versteht mich da nicht falsch. Sondern Vertrauen darauf, dass er alles zum Guten wenden wird, auch wenn ich versage. Da bin ich schon wieder beim perfekten Pädagogen. Gott begleitet mich auf dem Lebensweg und lässt mich lernen und wachsen. Er bringt mir, ja, währenddessen bringt er mir Dinge bei, er korrigiert mich und beschützt mich. Und letztendlich komme ich am Ziel an, bei ihm in sein Zuhause. Ja, und diese Aussicht, diese Gewissheit, die beruhigt und die schenkt Frieden, auch für dich. Der letzte Vers aus Psalm 23 ist immer wieder meine Perspektive, die mich stärkt und tröstet und ja, das in jeder Lebenslage, egal wie es mir geht. Nur Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.
Amen.
Ja. Herr Jesus, wir brauchen dich immer wieder. Herr Jesus, wir wissen, dass wir den Auftrag haben, dir Ehre zu machen, Herr Jesus. Und ich versage immer wieder dabei. Immer wieder, Herr Jesus. Du weißt das besser als jeder andere hier. Aber Herr, ich bin dir so dankbar, dass wir damit zu dir kommen dürfen. Wir wollen uns darauf nicht ausruhen, Herr Jesus. Bitte arbeite du an uns, Herr Jesus. Schenke du Wachstum, schenke du Weiterentwicklung, Herr Jesus, damit wir dir immer mehr Ehre machen, damit wir deine Herrlichkeit verkündigen und widerspiegeln, dass andere Menschen erkennen, dass du Herr bist und dass du die Rettung und die Erlösung bist, Herr Jesus, dass du der Weg bist, der das ewige Leben schenkt, Herr Jesus. Wir wollen dir Ehre machen, Herr Jesus, und wir brauchen dich. Wir brauchen dich dazu, Herr Jesus, dass du durch uns wirkst. Und wir brauchen dich für die Vergebung, weil wir immer wieder daran scheitern, Herr Jesus. Du bist unsere einzige Hoffnung. Deine Barmherzigkeit, deine Gnade, deine Vergebung, Herr Jesus, ist das, was wir brauchen und worauf wir uns verlassen müssen, weil wir es sonst nicht schaffen, Herr. Sei du bei uns in dieser Woche, Herr Jesus. Segne du uns. Hilf du uns dabei, mit den Gedanken zurechtzukommen. Und segne du jeden Einzelnen, Herr. Amen.
Amen.